Wir sind schön eingestimmt worden auf das Sujet, auf das Thema. Ja, es geht um Wein, es geht um Frucht. Und ich lese uns dazu, was Johannes, der Jesusgeschichtenschreiber, in seiner Jesusgeschichte schreibt, aus dem Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich selbst bin der echte Weinstock. Mein Vater ist der Besitzer des Weinbergs. Jede Weinrebe, die an mir wächst und doch keine Frucht hervorbringt, die schneidet er ab. Aber jede Weinrebe, die Früchte trägt, die reinigt er, damit sie noch mehr Früchte hervorbringen kann. Doch ihr seid schon rein aufgrund der Botschaft, die ich euch gegeben habe. Bleibt ganz eng mit mir verbunden, so wie ich ja auch in euch bleibe. Eine Weinrebe kann aus sich selbst heraus keine Trauben hervorbringen. Das geht nur, wenn sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. So ist es auch bei euch. Ihr könnt nur dann etwas bewirken, wenn ihr fest mit mir verbunden seid. Ich selbst bin der Weinstock und ihr seid die Weinreben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Denn es ist so, wenn ihr euch von mir trennt, dann könnt ihr überhaupt nichts bewirken. Wer nicht fest mit mir verbunden bleibt, der wird auf die Seite geworfen. Das ist wie bei den abgeschnittenen Weinreben. Sie vertrocknen dann und werden schließlich als Brennstoff ins Feuer geworfen. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und wenn meine Worte in euch weiten Raum haben, dann könnt ihr im Gebet erbitten, was immer ihr wollt, und es wird für euch so geschehen. Die überragende Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt und ihr euch dadurch als wahre Schüler von mir erweist. Das mag für manche, die meinen, sie kennen Johannes 15 schon sehr gut, ungewöhnlich geklungen haben. Das ist eine etwas neuere Übersetzung, das Buch. Martin Luther nennt in der ersten Ausgabe seiner deutschen Übersetzung des Neuen Testaments, er hat ja mit dem Neuen Testament angefangen bei seiner Bibelübersetzung, dem sogenannten September-Testament von 1522, das Johannesevangelium, das einzige zarte, rechte Hauptevangelium. Das unterscheidet sich ja auch von den anderen drei Evangelien, den Synoptikern. Wir sind also bei Johannes aufgefordert, zwar nicht unseren Verstand zurückzulassen, aber doch unsere Logik mal etwas draußen zu lassen und uns mit Liebe einzulassen auf die umkreisende Denkweise des Johannes. Wer nun, wie zum Beispiel um eine Sehenswürdigkeit herum, um Johannes 15 sich bewegt, und diesen spiralförmigen Gedanken diesem nachgeht, der wird immer wieder auf zwei Worte stoßen. Bringt Frucht oder Frucht bringen. Und diese beiden Worte sind imperativisch, also aufforderungsmäßig, ansprachemäßig geformt. Bringt Frucht. Jesus sagt es beim Abschied zu den wenigen, die ihm nicht den Rücken gekehrt haben. Wir sind ja in der Passionszeit, ne? Und das steht in den Abschiedsreden, die im Johannesevangelium mit Kapitel 13 beginnen. Zu den wenigen, die noch zu ihm halten, bringt Frucht. Wenn wir mehr sein wollen als kirchliche Trittbrettfahrer, die nur auf- und abspringen, mehr sein wollen als frömmelnde Spießer, die nur entweder lamentieren oder kritisieren, mehr als christliche Genießer, die nur konsumieren und vegetieren, wenn wir Jünger sein wollen, Nachfolger, Mitarbeiter, Engagierte, dann gilt dieser Imperativ uns. bringt Frucht. Es geht also nicht darum, dass wir Blätter tragen. Manche tragen ihren Taufschein, ihre Konfirmationsurkunde, ihre Traubescheinigung oder wie heißt das, ihre Jahresspendenbescheinigung oder den Kirchensteuerzettel, ihre Brot für die Welt oder Miserior-Spendenquittung als fromme Feigenblätter mit sich herum. Die wollen sich keine Blöße geben. Aber Blätter sind keine Frucht. Es geht auch nicht darum, dass wir Blumen werden. Unser heimliches Ideal ist vielleicht ein Blumendasein. Jeder will schön sein, nicht? Will ein gutes Gerücht, einen guten Geruch geben, glänzen. Brennnessel und Kaktus sein? Nein. Aber eine Rose, eine Lilie, eine Orchidee, obwohl Lilie, da ist ja mit dem Geruch ja nicht so weit her, nicht, glaube ich. Die Farbe soll leuchten und möglichst bis ins 80. Lebensjahr. Und wenn sie es nicht tut, dann wird ihr mit Stift und Puder und Creme, mit Make-up nachgeholfen. Und manche gehen sogar zum Arzt, um sich schöner machen zu lassen, die das nötige Geld dafür haben. Der blumige, jugendliche, schöne Mensch, ja, der ist doch heute gefragt. Deshalb wollen viele Blumenkinder werden, nennen wir sie mal so, diese Kategorie. Aber Blumen sind nicht Frucht. Und es geht auch nicht darum, dass wir Blüten treiben. Blüten des Glaubens, Blüten der Frömmigkeit. Vielleicht ist das ja so, dass nach Jahren des Umbruchs in Gemeinden, in Kirchen heute etwas aufgeblüht ist. Man freut sich an den seltsamsten Blüten, die sich da plötzlich entfalten. Aber Blüten sind nicht Frucht. Nur in den wenigsten Fällen kann man mit Blüten was anfangen, nicht? Manchmal findet man Blüten im Salat, im Essen oder so. Aber selten. Gott wollte keinen botanischen Garten, sondern einen, was ist der Kontext, der Zusammenhang? Ein Weinberg, nicht? Wir haben hier zwar keinen Weinberg gesehen, sondern den hierzulande üblichen Wein als Rankengewächs an Mauern, ganz weit verbreitet. Weinberge gibt es, glaube ich, kaum in Mecklenburg-Vorpommern, oder? Ein Weingut soll es irgendwo in der Nähe geben. Aber sogar auf Bornholm hat einer Wein angebaut, habe ich mal gehört. Aber ansonsten eher im Süden. Der Weinberg. Das ist hier so das Bild, das Jesus gebraucht. Gott wollte keinen botanischen Garten, sondern einen Weinberg. Wo unsere Kreise, Gruppen und Gemeinden nur blühen, da haben sie das Eigentliche verfehlt. Der Imperativ hier lautet nicht, nun blüht mal schön, sondern seid fruchtbar. Jesus sieht nicht in der Blüte den Höhepunkt seiner Schöpfung, wie schön diese Schöpfung auch sein mag, sondern in der Frucht. Der zeitgenössische Theologe, Pfarrer Klaus Eickhoff, formulierte das mal so: Die Frucht entblättert die Blüte, darum fürchten wir sie. Wir wollen doch blühen. Darum ist das Kennzeichen der blühenden Generation, dass sie auf der Flucht ist, auf der ständigen Flucht vor der Frucht. Hier geht es nicht um Blätter, um Blumen, um Blüten, sondern um Frucht. An vielen anderen Stellen des Neuen Testaments geht es auch darum. Wir kennen das Wort, das schon der Täufer Johannes predigte, das Wort von der Axt, die dem Baum an die Wurzel gelegt ist, dem Baum, der nicht rechtschaffende Frucht der Buße bringt. Matthäus 3. Kann der Interessierte das nachlesen. Jesus schließt sich in der Sache, wie auch im Vokabular, an den Täufer an. Oder die Bergpredigt, Matthäus 7, die unterstreicht das eindringlich. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Im Gleichnis vom Feigenbaum befiehlt der Besitzer, hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Fruchtlose Christen sind nicht nur nutzlose Christen, sondern ein Hindernis im Reich Gottes. Und wir beten doch alle mehr oder weniger inbrünstig und überzeugt, dein Reich komme. Oder? Nochmal der Verweis auf die Passionszeit. In seinen letzten Tagen sehen wir Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Matthäus Evangelium Kapitel 21, kann man das nachvollziehen. Und am Wegrand steht ein Feigenbaum. Jesus hungert, er will nach einer Frucht greifen, hat aber dann nur was in der Hand? Laub, Blätter. Wir haben ja gesehen, Blätter kann man auch zu was verwenden, nicht? Schön mit Reis, Weinblätter, müssen aber richtig durchgekocht sein, nicht? Aber Jesus freut sich nicht über die Blätter, die er in der Hand hat. Und da regt er sich auf. Wir erleben das ja ganz selten in der Bibel von Jesus, dass er sich aufregt, nicht? Er erscheint meist freundlich, barmherzig. Zum letzten Mal regt sich sein heiliger Zorn über die blühende, aber unfruchtbare Frömmigkeit und er verflucht diesen Baum, der ja ein Gleichnis für ihn ist. Die Kirche ist ein riesiger Baum geworden. Ich muss mal gucken, was hier jetzt kommt. Ah, noch nicht ganz so weit, aber können wir schon mal stehen lassen. Die Frage bewegt uns sicherlich. Die Kirche ist ein riesiger Baum geworden und trotz Gegenwind ist aus dem zarten Setzling ein großer Stamm geworden. Viele Zweige geistlichen Lebens bilden eine imposante Krone. Nun kann man sich vor diesen Baum stellen und ihn bewundern oder belächeln. Man kann sich auch unter diesen Baum setzen und sich in seinem Schatten wohl sein lassen. Man kann sich sogar in die Zweige setzen wie die Vögel. Und auf alles pfeifen. Aber Jesus will in der Kirche keine Gaffer, Gähner und Genießer, keine Pfeifen, sondern Früchtebringer. Keine Spieler, die es spielen wie Flasche leer. Ja, vorgestern war ja der 25. Jahrestag, Silberjubiläum der fulminanten Trapattoni-Rede. Jenes legendäre Ich habe fertig, kennen vielleicht einige. Betet mit, glaubt mit, arbeitet mit. Jesus soll bei uns doch nicht ins Leere greifen. Er soll nicht in der jüngsten Pressekonferenz einmal über mich ausrufen, Jens, was erlauben Jens? Es spiele wie Flasche leer. Nein, soll er nicht. Weil Jesus mit uns noch nicht fertig hat, motiviert er uns. Immer wieder neu. Zumindest, wenn wir uns ihm aussetzen, seinem Reden. Von der Flasche zur Frucht des Weinstocks ist nur ein kleiner Gedankenschritt. Auf der gleichen Linie wie Jesus mit dem Feigenbaum liegt die spätere Verkündigung des Paulus. Er hat keine einzige seiner Gemeinden im Zweifel darüber gelassen, dass sie von Gott erschaffen, von Jesus erlöst und vom Heiligen Geist begabt sind, um daraus etwas entstehen zu lassen für die ganze Umwelt. In Sardes, Laodicea, Philippi und Korinth wurden von Paulus keine Paradiesgärtlein angelegt, um hinter hohen Mauern eine spezielle Spezies von Frömmigkeit zu hegen und zu pflegen. Lebendige Gemeinden waren und sind Pflanzschulen für Frucht. Deshalb teilt Paulus den Römern mit, Römer Kapitel 1, er habe sich ja oft vorgenommen zu kommen, Zitat, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Nichts anderes steht am Schluss der Bibel. Der Seher Johannes sieht einen Strom, der von Gott und seinem Sohn ausgeht in die Welt. Und dann heißt es wörtlich in Offenbarung 22, Vers 2, auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. So steht der Evangelist Johannes im Einklang mit allen Zeugen des Neuen Testaments, wenn er ruft, bringt Frucht. Aber was meint er damit? Was ist Frucht in diesem biblischen, im Jesu-Sinne, Jesus-Sinne? Man kann allgemein an menschliche Taten denken, an Guttaten oder Wohltaten. Manche assoziieren vielleicht andere Stellen in der Bibel, die von Frucht reden, die Frucht des Heiligen Geistes. Stichworte wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Ja, im Galaterbrief und Epheserbrief können wir davon lesen. Aber Johannes 15 meint mehr. Adolf Schlatter, ein ehemaliger Nachbar von uns, also von uns Stralsundern, Schlatter war ja in Greifswald Professor an der Uni, dieser tiefgründige Bibelausleger, er hat richtig gesehen, wenn er in seinen Erläuterungen zum Neuen Testament an dieser Stelle vermerkt, die Menschen, die die Jünger zu Gott führen, die Gemeinde, die durch ihren Dienst zu Gott berufen wird, das ist die Frucht, die an den Reben wächst. So hat der Begriff Frucht einen missionarischen Sinn. Frucht bringen heißt evangelistisch etwas bringen, das Evangelium verkünden. Frucht bringen heißt dynamisch etwas bringen. Es gibt solch eine Dynamik des Weitergebens, die wesensmäßig zum Jüngersein gehört. Das Johannesevangelium spricht an zwei Stellen ausführlich darüber. Einmal in Kapitel 1, na, da ist dieser Philippus, der kaum begriffen hat, wer Jesus ist, dass in diesem Jesus das wahre Leben erschienen ist. Da dreht er sich auf dem Absatz um, na, Absätze hatten die damals ja nicht an ihren Sandalen, aber auf der Sohle vielleicht, auf dem Hacken, um und sagt zu Nathanael, komm und sieh. Kommen, sehen, folgen und Zeugnis ablegen. Das ist der Viertakt des motorischen Christen, schreibt Klaus Eickhoff. Zum anderen wird das dann bei Johannes im vierten Kapitel unterstrichen. Da ist diese Samaritanerin am Brunnen, am Jakobsbrunnen. Kaum hat diese Frau dieses arme und immer wieder zertretene Früchtchen am Rande der Gesellschaft begriffen, dass aus diesem Jesus lebendiges Wasser fließt, da bringt sie Frucht. Keine Jüngerin. Da wird sie nicht zum Wasserreservoir, sondern zur Durchlaufstation dieser Quelle. Sie lässt ihre Krüge stehen, mit denen sie da am Brunnen war, und eilt in den Ort und ruft, kommt und seht, diesen Jesus, den müsst ihr kennenlernen, den müsst ihr euch angucken, was der gesagt und getan hat. Wer auf seinem Glauben sitzen bleibt, der ist eine faule Tomate, die nichts bringt. Wenn unserem Glauben keine Füße, keine Hände, kein Mund mehr wachsen, dann ist er abgestorben. Wo nur noch ein christlicher Lebensstil ohne missionarischen Elan kultiviert wird, da ist keine auf dem Weinstock gewachsene Frucht. Frucht keimt dort, wo wir von Jesus etwas auf die Ohren bekommen, wo wir vom Himmelsfahrtstag her den klaren Befehl unseres Herrn wieder in die Ohren bekommen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Geht hin. Frucht treibt dort, wo es uns umtreibt. Das könnte man ganz viele Motivationsgründe aufzählen. Dass zum Beispiel nur 2% Inder, nur 1% Chinesen, nur 0,5% Japaner von diesem Herrn überhaupt etwas wissen. Oder nur 2% in meinem Kollegium. Frucht wächst dort, wo es uns an die Nieren geht, dass junge Menschen in unserem Land vom Kreuz zum Halbmond konvertieren oder mit fernöstlichen Heilslehren kokettieren. Dass Menschen Horoskope für glaubwürdiger halten als die Bibel und sich damit regelmäßig beschäftigen. Dass Menschen sich selbst nicht als Geschöpf, als von Gott so geschaffen annehmen können und so weiter und so fort. Frucht gedeiht dort, wo Glaube und Zeugnis nicht mehr auseinander dividiert werden. Also man den Glauben für sich behalten und als Zeugnis zum Beispiel dem Amt für missionarische Dienste und der Missionsgesellschaft zuweisen könnte. Damit wird auseinandergerissen, was wesensmäßig zusammengehört. Zwischen Glauben und Zeugnis steht kein Glaube und Zeugnis sind eins. Frucht reift da, wo einer den Mund nicht mehr halten kann über der weltbewegenden Offenbarung, die in Jesus Christus geschehen ist. Wir können ja nicht schweigen. Oder mit einem Lied formuliert: Jesus ist kommen, sagt's aller Welt enden. Luther formulierte es so: Es sind viele, die da sagen, ich höre das Evangelium gern, aber ich behalte es für mich. Das ist nicht genug. Hast du das Evangelium, so musst du es bei deiner Seelenseligkeit auch bekennen. Es gehe hernach, wie es wolle. Also bringt Frucht, viel Frucht. Nun müssen wir heute überall etwas bringen. Auf der Penne sind es die ordentlichen Noten, ne? Zensuren. Sonst wird es nichts mit dem Studium oder dem Traumberuf. Im Betrieb sind es hohe Stückzahlen, sonst gehören wir in kurzer Zeit zum aschgrauen Heer der Arbeitslosen. Im Büro sind es gute Leistungen, sonst bleiben wir auf einer miesen Gehaltsstufe sitzen. Nur wer büffelt und strebt, wer sich auf den Hosenboden setzt und sich ins Zeug legt, der schafft's. Kommt jetzt also zu aller Plackerei unseres Alltags, mit der wir es von Montag bis Samstag zu tun haben, also bringt ordentliche Noten, bringt hohe Stückzahlen, bringt gute Leistungen, kommt da am Sonntag jetzt noch ein weiterer Imperativ dazu, also eine Aufforderung, etwas zu leisten, bringt viel Frucht. Zum Glück nicht. Immer wenn es um Frucht geht, wird nicht befohlen, wird nicht angetrieben, nicht gezwungen und nicht gedroht. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, dass ein Bauer eine Stereoanlage in seinen Kuhstall montierte, um die Viecher mit Musik zum Milchgeben zu animieren. Ja, hat das schon mal einer gehört? Gelesen? Ja. Aber sicher hat noch keiner von einem Bauern gehört oder gelesen, der vor seinem Obstbaum, vor seinem Weinstock stand und kommandierte: Auf die Plätze, fertig, los! Wer zuerst reift, hat gewonnen. Bestimmt nicht. Auf Kommando wächst nichts, auch nicht der Glaube. Früchte lassen sich nichts befehlen. Nein, lassen sich nicht befehlen. Frucht muss wachsen. Und deshalb heißt es hier nicht, wer büffelt und strebt, wer jagt und hetzt, wer tut und macht, der schafft's. Hier steht, wer bleibt, der bringt. Und darin liegt das ganze Evangelium, diese gesetzesüberwindende Frohbotschaft. Wer bleibt, der bringt. Damit ist Johannes 15 noch nicht ausgeschöpft, aber das Jahr ist ja noch lang und vielleicht komme ich noch mal zum Predigen. Wer bleibt, der bringt. Amen.